schönen guten Abend. Ich habe etwas Interessantes mitgebracht an diesem Abend. Vielleicht findet sich der ein oder andere darin wieder. Kann jemand erkennen, um was für ein Gebilde es sich hierbei handelt? Soll ich mal anfassen? Schwer? Sicht? Ja, hat Gewicht. Genau, ein Ziegelstein. Ich habe genau 9 davon mitgebracht und die werde ich jetzt hier vorne aufbauen. Und ihr dürft gerne zuschauen, was daraus wird. Ich habe Gott sei Dank einen Praktikanten. Das ist Sebastian Struck, der heute mit seiner lieben Frau Bianca hier aus Hamburg angereist ist. Und Sebastian und Bianca, wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Sebastian wird mir jetzt also helfen, hier eine Reihe Steine aufzubauen. Und mit diesen Steinen, glaube ich, möchte Gott uns heute etwas sagen. Er möchte uns durch so einen Ziegelstein heute begegnen. Nicht so, sondern ich hoffe in einer völlig anderen Dimension. Ein solcher Stein soll für uns heute Abend eine Herausforderung symbolisieren. Eine Herausforderung, an der du in dieser Woche stehst, in diesem Monat stehst, in diesem Jahr noch stehst oder im Hinblick auf 2019 schon daran denkst, dass etwas Großes auf dich wartet, wo du noch nicht sicher bist, wie du das bewerkstelligen wirst. Hey, das mag eine Krankheit sein, die dich erwischt hat. Das mag ein Schicksalsschlag in der Familie sein, von dem du vernommen hast. Das mögen berufliche Herausforderungen sein. Es können auch geistliche Dinge sein, an denen du arbeitest. Vielleicht ist es auch dein eigener Charakter. Dann hast du wirklich einen schweren Stein erwischt. Ich stelle die Steine jetzt mal hier so übereinander. Und wie würdet ihr sagen, wie sieht das Ganze aus? Sieht gut aus, ja? Sieht gut aus? Haben wir Maurer unter uns? Ich komme so ein bisschen aus der Baubranche, Landschaftsarchitektur und Gartenlandschaftsbau. Bisschen enger zusammen, sagst du Lothar? Ja. Ja, so dick sind die Fugen nicht, aber es ist eine gute Durchlüftung. Ne? Die Mauer hat eine gute Hinterlüftung. Ja, auf jeden Fall ist es noch nicht wirklich fertig. Das ist eine Baustelle, würde ich mal sagen. Hand aufs Herz, wer von uns empfindet in seinem Leben gerade eine Baustelle, eine Herausforderung, an der du jetzt stehst? Herausforderungen, Fragen, mit denen du dich plagst. Wo will Gott mich hinhaben? Was hat Gott vor? Wie soll das bloß alles werden? Wann werde ich endlich geheilt? Wie hat Gott sich das gedacht? Fragen, vor denen wir heute Abend möglicherweise stehen. Und ich habe sehr gebetet, dass Gott uns begegnen möchte. Ich möchte uns hineinnehmen in eine Begebenheit, die etwas mit einer Baustelle zu tun hat. Wer mit aufschlagen möchte, kann mal das Buch Nehemia zu Rate ziehen. Und zwar lese ich aus dem 2. Kapitel die Verse 17 bis 20. Nehemia 2, die Verse 17 bis 20. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Das sagt Nehemia, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns eine Mauer bauen und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir war, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Voll cool, oder? Das sind doch mutmachende Verse. Gäbe es nicht die beiden folgenden noch. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du diese Buchstaben, diese Worte jetzt lebendig werden lässt. Und dass du hineinsprichst in unser Leben, zu jedem Einzelnen, der heute Abend an einer Herausforderung steht. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Hey, eine Mauer muss her. Warum musste eine Mauer her in Jerusalem? Was war passiert? Wozu braucht man überhaupt eine Mauer, oder? Hat Schwerin eine Mauer? Hat viele Mauern, oder? Eine Stadtmauer. Ja, wo ist die Stadtmauer von Schwerin? Ich bin gerade eine Stunde durch Schwerin gelaufen. Ich habe keine Stadtmauer gesehen. Es gibt noch so einen Rest da hinten, nicht? Aber nichts, was irgendwie so rundherum wäre, um die Stadt zu beschützen. Dafür ist eigentlich eine Stadtmauer gedacht, dass sie Schutz gibt. Nach innen, nach außen. Und offensichtlich gab es in Jerusalem keine mehr. Tja, was war passiert? Es gab das Volk Israel, das hatte sich verkracht miteinander. Es gab nun Könige im Nordreich, es gab Könige im Südreich und die im Südreich, das waren die im Land Judäa, da war die Hauptstadt Jerusalem. Und die Israeliten und auch die Judäer, die trieben es so schlimm mit ihren Königen. Mal gab es gute, mal gab es schlechte Könige und zum Schluss sagte Gott, nachdem er endlos viele Propheten geschickt hatte, die gesagt hatten, hört doch auf damit. Gott liebt euch doch. Lasst euch doch zusammenrufen, zur Raison bringen. Aber die vergaßen so schnell, wie wir auch vergessen, und waren abgekommen davon. Und da hat Gott gesagt, wenn das so weitergeht, dann schicke ich die Assyrer. Und das machte er. Und schickte die Assyrer und brachte die Israeliten weg. Gefangen, weggeführt, muss man sich mal vorstellen. Das ist total irre. Und eine Zeit später, als die im Südreich auch nicht kapierten, worum es ging, kam Babylon mit Nebukadnezar und brachte Gefangene weg. Erst Daniel und seine Freunde und viele andere. Und dann nochmal mit einer großen Zerstörungswucht und machte auch den Tempel nieder und die Stadtmauer wurde geschliffen. Die Tore wurden verbrannt mit Feuer und dann hat man da die großen Steine abgebrochen, die fielen darunter, die großen Brocken. Das sah wüst aus. Das war der Zustand. Und dann hatte Gott gesprochen, 70 Jahre soll dieser Zustand währen. Und nach 70 Jahren erweckte Gott den Kyros. Das war der erste Perserkönig. Und der kam auf die Idee, die gefangen genommenen Stämme wieder zurückzuschicken und ihnen auch ihre religiöse Identität wieder zurückzugeben. Zu denen gehörten auch die Israeliten. Und so schickte er auch die Israeliten zurück. Einer der ersten war Serubabel, der den Auftrag hatte, den Tempel wieder aufzubauen. Und wenig später der Esra, der das Gesetz Gottes wieder einführte und die Gebote. Und schließlich wollte Nehemia auch wissen, was ist los? Er war noch in Babylon, er war ein Mundschenk des Königs und er ritt mit einer großen Mannschaft, auch mit Soldaten nach Jerusalem. Und als es Nacht wurde, da nahm er seinen Esel und wenige Vertraute und schlich um die Stadt herum. Und mit Tränen in den Augen stellte er fest, in welchem Zustand, in welchem desolaten Zustand sich seine Stadt Jerusalem befand. Und es brach ihm das Herz, sein Bruder hatte ihm bereits davon berichtet. Und jetzt stand er da, die Türme, die Stadtmauer, Riesenbreschen reingeschlagen. Da konnte man so durchmarschieren, die Tore, nichts war mehr da. Und das hat diesen jungen Mann so derart erschüttert, dass er einen Plan schmiedete. Tempel war wieder einigermaßen aufgebaut, aber die Mauer, die lag gebrochen nieder. Das ist der Zustand. Und jetzt kommt er mit einer Mannschaft und will die Mauer wieder aufbauen. Und ich finde, das ist eine Riesenherausforderung. Die Herausforderung in deinem Leben sei so wie eine Mauer, die du baust. Das mag ein großes Bauwerk sein, das mag ein kleines Bauwerk sein, aber es kann sein, dass du eines Nachts eine schlaflose Nacht hast und stehst oder liegst vor diesem großen Werk und weißt nicht, wo du anpacken sollst. Kennt jemand so schlaflose Nächte vor großen Herausforderungen? Gibt es in unserem Leben und vielleicht auch heute. Ich möchte uns heute etwas Mut zusprechen. So, und wenn es das allein wäre, wäre es schon schwer genug, ja? Und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt es wirklich übel. Da waren drei Genossen, die hatten nichts Besseres zu tun, als mal vorbeizuschauen, die Hände in die Hüfte zu stützen und mal ganz groß und laut zu lachen. Was habt ihr denn vor? Das sind ja Schenkelklopper. Wollt ihr euch gegen Kyros erheben? Wollt ihr es wagen? Das schafft ihr doch nie. Guckt euch doch mal an. Das sind doch keine Maurer. Der Nehemia war ganz schön kühn, ne? Der sagt, wir haben großen Gott, das werden wir schon schaffen. Und ihr habt nichts damit zu tun, haut mal ab hier. Aber ich glaube, seine Maurer, die hatten das gehört. Und die sind schwach geworden. Und die haben sich ihre Hände angeguckt und ihre Kellen und das billige Werkzeug, das sie hatten. Und haben gedacht, das schaffen wir nie, die haben recht. Die haben ja so recht. Ich möchte noch einen drauflegen. Nehemia 4, jetzt kommt es richtig hart. Nehemia 4, die Verse 1 bis 5. Und es geschah, als Sanballat, das war einer von diesen Ganoven, und Tobia, der andere, und die Araber, das war der dritte mit seinen Leuten, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machten, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastträger schwindet. Und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Unsere Bedränger aber sagten sich, und jetzt kommt's, hört genau zu, sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Boah, dachte ich, das ist ein dicker Hammer. Erstmal ein bisschen rumwitzeln und spötteln und als das nichts nützte, haben sie alle ihre Waffen poliert, alle Leute zusammengerufen und Krieg geführt. Und als sie da nicht durchkamen, da haben sie einen richtig fiesen Trick versucht. Wir mischen uns unter das Volk, sodass sie uns nicht erkennen. Das ist wirklich fies, oder? Sehen aus wie Israeliten, sind aber keine. So die Gewänder vielleicht, kann ich mir richtig vorstellen. Die haben sich abgeguckt, was tragen die Israeliten, wenn die so mauern und so und die dahinter stehen. Was tragen die? Das ziehen wir uns auch an. Vielleicht irgendwie so einen Laden überfallen, wo es die Kleider gab, die die Israeliten getragen haben. Die mussten auch irgendwo einkaufen gehen, irgendwo mal shoppen gehen. Und dann haben die vielleicht so in der Stadt, sind die rumgegangen, haben sich so Kleider gekauft, sodass es nicht auffiel, haben sich die Dinger angezogen. Ich weiß nicht, ob die Sprache einigermaßen konnten. Aramäisch war ja die Hauptsprache zu der Zeit. Und dann fiel das gar nicht so auf. Und dann standen die da. Und die Israeliten, die wussten das gar nicht. wer gehört jetzt dazu, wer gehört nicht dazu? Und dann wollten sie losschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Hey, ihr Lieben, ich möchte das jetzt übertragen, die ganze Geschichte, auf eine geistliche Situation. Es ist vielleicht schön, so eine Geschichte zu lesen, auch mal spannend, aber was hat das mit uns, mit unseren Herausforderungen, mit unserer Jerusalemer Mauer zu tun? Wir haben letztes Jahr, 2017, 500 Jahre Reformation gefeiert. Hey, da gab es einen Mann, der hieß Luther, der hat 95 Thesen aufgestellt und die an eine Schlosskirche genagelt und gesagt, hey Leute, die Gnade allein ist es, die gerecht macht. Und daraus ist auch viel Gutes entstanden und Gemeinden wurden gegründet und die Kirche wurde reformiert. Es gab einen neuen geistlichen Aufbruch. In jeder Stadt in Deutschland wurden Kirchen gebaut, die so viele Sitzplätze hatten, wie die Einwohner der jeweiligen Stadt. Das muss man sich mal reinziehen. Jetzt überlege ich mal so mit euch zusammen, wie viele Sitzplätze bräuchten wir in unserer Landeshauptstadt Schwerin, damit jeder, der hier wohnt, einen Sitzplatz in einer Kirche haben könnte? 96.000. 96.000. Wisst ihr, wie viel das ist? Habt ihr mal ein... Kongresshalle sind 5.000, richtig. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Stadion mit annähernd 100.000 Sitzplätzen? Ein Fußballstadion? 80.000, das geht schon ganz stark in die Richtung. Ja? Stellt euch das mal vor. Kirchen und Gemeinden in Schwerin, knapp 100.000 Plätze. Aber dann kam die Zeit der Aufklärung, die Zeit der Industrialisierung. Es gab einen Charles Darwin, der sagte, wenn es keinen Gott gibt, dann muss ja irgendwie alles anders entstanden sein und er fand die Evolutionstheorie. Irgendwann gab es Leute wie Nietzsche, die sagten, Gott ist tot. Und Gott sagte, Nietzsche ist tot. Irgendwann kamen die 68er, die Postmoderne, der Konsum, der Individualismus. Irgendwann wurde Deutschland geteilt und ein schlauer Professor, Professor Herbst an der Uni Greifswald, sagte vor ein paar Jahren, die Menschen im Osten, das sind unsere Landsleute, haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und die Kirchen sind leer und leerer und fallen runter, müssen saniert werden, wenn es überhaupt noch Gelder gibt. Ich habe so manche Kirche gesehen, die eingestürzt ist oder die kaputt gegangen ist. Und was haben wir als Freikirchen? Wo stehen wir? Ich darf seit Samstag letzter Woche die Region Mecklenburg-Vorpommern von den Royal Rangers ausleiten. Das ist cool, ne? Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Situation der Royal Rangers in Schwerin anschaue und im ganzen Bundesgebiet, wo wir derzeit etwa 100 Kinder erreichen, dann werde ich sehr demütig. Es macht bei den etwa 217.000 Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren, im Ranger-Alter, 0,036% aus. Physikalisch gesehen ist das nichts. Das ist nichts. Wir erreichen mit unseren Kirchen und Freikirchen in Mecklenburg-Vorpommern bei einer Bevölkerungsgröße von 1,6 Millionen gerade mal etwa 1% der Bevölkerung. In Schwerin erreichen wir auch 1% der Bevölkerung, plus minus, will mich da nicht festlegen. Sind wir gesellschaftsrelevant, frage ich mich. wen interessiert das in dieser Stadt? Wie gesagt, ich bin gerade eine Stunde durch Schwerin gelaufen, habe mir angeguckt, wo am Montag der Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Und da werden zigtausende durch die Mecklenburgstraße laufen. Glaubt ihr mir das? Ja? Das habe ich einen großen Glauben. Zigtausende. Und werden dort dem Weihnachtsmann begegnen. Nicht wahr? Ja? Ja, ja. Und wer von Ihnen weiß, warum wir dieses Fest eigentlich feiern? Ihr Lieben, wen erreiche ich? Wen erreichen wir? Das ist eine magere Ausbeute und die lässt uns sehr demütig werden. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Wollten wir die Stadt Schwerin wirklich wirksam erreichen mit dem Evangelium? Und ich sage mal einfach 10% der Bevölkerung erreichen, dann bräuchten wir 100 Kirchen und Gemeinden mit jeweils 100 Gottesdienstbesuchern, Mitgliedern, ich sag mal aktive Mitglieder. Das sind Zahlen und Dimensionen, da wagen wir gar nicht von zu träumen. Für mich ist das so eine Mauer. Wie erreichen wir Menschen in unserem Bundesland, wie erreichen wir Menschen in unserer Landeshauptstadt Schwerin? Wirksam. Wirklich. Und wisst ihr was? Ich frage mich die ganze Zeit, woran das liegt, dass wir in den ganzen Jahren und Jahrzehnten als Christen in dieser Stadt nicht wirksamer diese Mauer bauen konnten. Verstehen wir einen Zusammenhang? Ich habe den Eindruck, dass sich da etwas zwischen uns geschlichen hat, was sich vorgenommen hat, dieses Bauwerk, und es ist ein geistliches Bauwerk, zu zerstören. Und uns die Hände schlaff werden zu lassen. Warum glaube ich das? Ich glaube das, weil es neben dem Alten auch ein Neues Testament gibt. Und da möchte ich mit euch Verse aus dem Epheserbrief teilen. Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Jetzt kommt's. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Hey, da gibt es etwas, was wir nicht sehen, was wir nicht riechen, was wir nicht anfassen können, was aber da ist und was voll reinhaut, immer wieder, und was Menschen auseinanderbringt, was Kirchen und Gemeinden auseinanderbringt. Und hinter diesem, was wir nicht sehen und was zum Reich der Finsternis gehört, steckt einer, der sich die Hände reibt. Und der sich freut, dass zigtausende dieses Jahr wieder durch den Weihnachtsmarkt schlendern werden, ohne zu wissen warum. Es ist der Teufel, der Diabolos, Satan selbst, die alte Schlange. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute Abend verstehen, worum es geht. Es geht um ein geistliches Bauwerk in deinem persönlichen Leben. Und es geht um ein geistliches Bauwerk in dieser Stadt und in diesem Bundesland. Wir spielen nicht Monopoly. Wir spielen auch nicht Mensch, ärgere dich nicht. Und bei all dem kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, ihr Lieben. Und ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Wir haben eins auf die Nase gekriegt, ja. Das habe ich auch schon. Ich war gerade Regionalleiter geworden. Einen Tag später kriege ich eine Message. Die hätte mir die Socken ausziehen können. So böse. Ich denke, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Na, nichts. Aber da ist jemand dazwischen gekommen, zwischen die Beziehung, und wollte da einen Keil reinschlagen. Haben wir sowas schon mal bemerkt in unserem Leben, in Beziehungen, gerade bei uns Christen, Keile dazwischen geschlagen. Und ich glaube, wir sehen dann oftmals den Bruder X oder die Schwester Y. Aber die sind es nicht. Die sind es nicht. Es ist der alte Feind, der sich vorgenommen hat, sich zwischen rein zu schleichen, um uns zu zerstören, um das Bauwerk, das göttliche Bauwerk, Reich Gottes niederzureißen und zum Stillstand zu bringen. Und das bewegt mein Herz, ihr Lieben. Das bewegt mein Herz. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen finstere Mächte. Und jetzt kommt was. Gott hat den Nehemia und auch Serubabel und Esra nicht alleine gelassen mit ihren Bauwerken. Er hat ihnen 3 Propheten geschickt. Mindestens 3. Von 3 wissen wir. Von Haggai, Sahaja und Maleachi. Und aus 2 Propheten möchte ich uns jetzt mal etwas Mutmachendes zusprechen. Nehmen wir mal den Propheten Haggai. Kapitel 1, Verse 13 und 14. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, er sprach zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und Jahwe, der Herr, erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes machten. Gott erweckte den Geist. Das erste ist, dass wir erkennen, dass wir gegen einen Teufel kämpfen und nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern wir haben einen Kampf in einer geistlichen Welt. Und das zweite ist, wir sind nicht allein. In deiner Herausforderung bist du nicht allein. In unserem gemeinsamen Bauwerk sind wir nicht allein. Und der Nehemia, der war nicht dumm, der hat die Leute eingeteilt in Sektionen. Die einen, die haben an diesem Teil der Stadtmauer gearbeitet, bis zu dem Tor. Und von dem Tor an bis zum nächsten Tor hat eine andere Abteilung gearbeitet. Und dann gab es wieder eine nächste Abteilung. Und die haben an dem Bauwerk gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, das waren so wie so eine Baptistengemeinde, die von einem Tor bis zum nächsten und die FEG an dem nächsten Tor. Und dann gab es wieder eine Gemeinde, die an dem nächsten Abschnitt gearbeitet hat. Und gemeinsam sollten sie dieses Bauwerk fertigstellen. Begreifen wir was? Wir arbeiten gemeinsam an einem unglaublich gewaltigen Bau. Gottes Reich in unserer Mitte. Und das Zweite ist, dass Gott uns nicht allein lässt. Er hat uns seinen Geist versprochen. Gott erweckte den Geist in Serubabel. Gott erweckte den Geist im ganzen Volk. Und heute Abend möchte ich uns dazu aufrufen, dass wir uns füllen lassen mit diesem Heiligen Geist. Denn ohne ihn schlagen wir weiterhin mit unseren einfachen menschlichen Waffen und wundern uns, dass wir rechts und links unsere Brüder und Schwestern auch erwischen. Das wollen wir nicht. Aber wir kämpfen im Fleisch. Es ist aber ein geistliches Bauwerk. Also müssen wir die geistliche Waffenrüstung ergreifen. Und das Erstaunliche ist, die Mauer hatten sie dann in 52 Tagen fertig. In 52 Tagen, die ganze Mauer. Ich möchte schließen mit Versen aus 2. Timotheus 1, 7 und 8. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, schreibt Paulus an Timotheus, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und nach diesem Geist Gottes möchte ich mich heute Abend ausstrecken. Bist du dabei? Wollen wir uns mit diesem Geist Gottes einfach füllen lassen? Füllen lassen, füllen lassen, bis es übersprudelt, überfließt. Es ist der Heilige Geist in unseren Herzen. Gott hat ihn uns versprochen. Er möchte, dass das Bauwerk gebaut wird. Er möchte, dass du siegreich bist mit deiner Herausforderung in deinem Alltag. Er möchte, dass du den Feind in die Flucht schlägst. Er möchte, dass dein Zeugnis vor der Welt siegreich ist, dass Menschen sich bekehren, weil sie sehen, dein Leben ist ein anderes, weil sie spüren, in deinem Herzen wohnt ein anderer Geist. Sie können nicht dagegen an. Der Teufel darf da nicht reinschlagen. Sie spüren, da ist etwas, das ist nicht von dieser Welt. Amen. Wollen wir uns danach ausstrecken? Ihr Lieben, ich lade uns ein. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Vielleicht mag die Band schon nach vorne kommen. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebetes haben.